Bremen 2 Gesprächszeit.
Heute zu Gast ein Mann, für den zwei Dinge im Leben elementar sind: Wasser und Papier. Auf dem Papier stehen die Geschichten, die er schreibt, und auch das Wasser trägt ihn schon durchs ganze Leben. Was beides für ihn bedeutet, werden wir heute ergründen. Ich begrüße den Schriftsteller und passionierten Schwimmer John von Düffel. Herzlich willkommen in der Gesprächszeit, John.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir sind zwar nicht über eine Wasserleitung verbunden, aber über eine digitale Leitungsverbindung, die vom Funkhaus hier an der Weser in den Spreewald reicht und hoffentlich stabil bleiben wird. Und da bist du, weil du gerade einen Schreibkurs gibst und hoffentlich von Wasser umgeben bist.
Ja, ich bin tatsächlich von Wasser umgeben. Der Kurs allerdings ist kein Schreibkurs im allerengsten Sinne, sondern eher ein Kurs mit der großen Programmatik, die brennende Frage. Und es geht eher darum zu gucken, was ist überhaupt der Impuls zu schreiben und was treibt uns da an und welche brennenden Fragen suchen im Erzählen, im Schreiben ihre Antworten. Das heißt, erstmal sind die Fragen dran und dann kommt der Text.
Aber es geht schon darum, Leute so ein bisschen auf die Spur zu bringen, sich mit Fragen schreibend zu beschäftigen. Und du unterrichtest ja auch szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Was findest du denn als erfolgreicher Profischriftsteller reizvoll daran, Laien beim Schreiben zu begleiten?
Also an der Universität der Künste in Berlin ist es so, dass ich einen Studiengang mitbetreue, in dem junge, sehr talentierte DramatikerInnen ausgebildet werden, teilweise eben auch durch mich. Und da ist für mich sozusagen das Privileg, dass ich dadurch auch ein bisschen am Puls einer neuen Generation bin, wenn man so möchte. Mit den Laien ist es so, dass ich die Menschen eigentlich eher dann im zweiten Drittel oder letzten Drittel ihres Lebens antreffe. Und das sind Leute, die haben oft ganz irre, wunderbare, großartige und existenzielle Geschichten zu erzählen, haben aber in ihrem Leben ganz andere Berufe ausgeübt, sind nicht angetreten, um SchriftstellerInnen zu werden. Und das Tolle ist eben, dass dadurch so Geschichten aufs Tapet kommen, die das Leben geschrieben hat in all den Wendungen und Wirrungen. Und das sind Dinge, die kann man so ohne weiteres nicht erfinden. Und insofern ist es eine ganz andere Art Begegnung mit Erfahrung von Menschen.
Also so eine Art Oral History dann vielleicht auch nochmal, die womöglich verschriftlicht wird. Wir müssen übrigens nochmal kurz erklären, oder ich muss das, warum wir uns duzen. Das liegt daran, dass wir uns schon lange kennen. Du hast ja auch mal ein paar Jahre in Bremen gelebt, weil deine Frau Katja am Theater Bremen als Maskenbildnerin gearbeitet hat. Und das war auch die Zeit, in der du deine Schwimmstrecke im Bremer Unisee absolviert hast. Würdest du den eigentlich noch in der Blindverkostung im Vergleich mit anderen Seen, in denen du gerne schwimmst, am Geruch, am Geschmack, an der Konsistenz erkennen können?
Ja, unbedingt. Also der Unisee hat mich ja wirklich 9 Jahre lang begleitet und vielleicht so als herausgehobenes Erlebnis, auch Geschmackserlebnis, aber vor allen Dingen so emotionales Erlebnis. Es war so, dass das auch der See war, in den ich gesprungen bin, nach einer ganz, ganz langen und, wie soll man sagen, aufwühlende Nacht im Krankenhaus, als meine Tochter in Bremen geboren wurde. Und das war wirklich dann der See, in den ich meine Freuden und Schmerzestränen geweint habe. Insofern, glaube ich, werde ich den nie vergessen.
Oh, das ist ja wirklich sehr, sehr aufgeladen, dieser See. Ich werde beim nächsten Mal dran denken, wenn ich da schwimmen gehe, John. Du hast einen
könnte sein, dass er ein bisschen salzig schmeckt.
Du hast einen neuen Roman geschrieben, Der brennende See, und auch das ist ein Baggersee, aber einer mit einem Riesenproblem. Und über diesen See, über andere Seen und über dein Schreiben reden wir in dieser Stunde mit John von Düffel. Ich bin Katrin Krämer. Der Schriftsteller John von Düffel ist am Rohr, wie man früher mal gesagt hat. Das war dann gleichbedeutend für am Telefon. Und damit wir in der Gesprächszeit miteinander sprechen können, hast du, John, auf digitalem Wege dein Smartphone mit unserem Funkhaus verbunden. Und du hast ja schon erzählt eben, dass du im Spreewald bist, um so eine Art Workshop zu geben mit Menschen, die über Lebensthemen auch nochmal nachdenken. Und auf der Homepage des Hotels, da habe ich auch nochmal nachgelesen, da hieß es eben, es geht um die brennenden Themen der Zeit. Und das hat natürlich mit deinem neuen Roman Der brennende See zu tun, der ja nicht wirklich brennt, aber der zum Spielball verschiedener Interessen wird. Ausschlaggebende Idee waren aber Medienberichte über einen tatsächlich brennenden See in Indien. Was war da los?
Ja, das war eine Zeitungsmeldung, die im Juni 2017 im Spiegel stand und handelt eben von einem See in der Stadt Bangalore, die drittgrößte Stadt von Indien, kaum bekannt hierzuland, aber eben das Silicon Valley eigentlich von Indien. Und man kann so ein bisschen sehen, welche Gefahr in der natürlich viel beschworenen und auch notwendigen Digitalisierung ist, das dermaßen verschmutzt, dass, wenn gewisse Temperaturen herrschen, die Seen buchstäblich anfangen zu brennen. Also Bangalore gilt als die Stadt der brennenden Seen. Und als ich das gelesen habe, als, ja, wie soll man sagen, Liebhaber des feuchten Elements, habe ich gedacht, da ist die Natur, die Welt massiv in Unordnung. Insofern war es mir klar, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigen muss, habe dann auch viel recherchiert über Bangalore und herausgefunden, dass zum Beispiel, wenn es regnet, keine Besserung in Sicht ist. Im Gegenteil, dann schäumt der See. Und gigantische Schaummassen drängen in die Stadt, so große Schaummassen, dass Palisaden aufgebaut werden müssen, um den Schaum aus der Stadt herauszuhalten. Und das ist natürlich so ein apokalyptisches Umweltszenario, wo ich dachte, das kann mich jetzt nicht ruhig schlafen lassen.
Wir haben so kleine Aussetzer zwischendrin, das nehmen wir jetzt aber mal hin. Die Verbindung steht, sie reicht in den Spreewald, die ist lang, die Leitung. Deswegen müssen wir mal damit leben jetzt, dass es nicht immer alles ganz sauber ist. Aber von Indien zu dem Baggersee in deinem Roman ist es ein sehr weiter Weg. Wie hat sich denn die Geschichte, die ja auch von familiären Beziehungsproblemen und vor allem von Generationenkonflikten getragen wird, wie hat die sich in deinem Kopf zusammengesetzt?
Ja, zunächst mal habe ich festgestellt, dass das Wasser hierzulande eben auch brennt. Nicht im buchstäblichsten Sinne, im Sinne, dass es Feuer fängt, sondern im Sinne von, dass das Wasser verdunstet, dass uns eine große Wasserknappheit droht durch die vergangenen Dürresommer und auch diesen. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass die Grundwasserknappheit in Deutschland wieder so groß ist, dass die Bauern ihre Felder nicht mehr bewässern können. Und obwohl wir ja vergleichsweise mit verglichen jetzt mit 2018 und 2019 in diesem Sommer ein bisschen mehr Regen haben, ist eben diese Dürre noch längst nicht bewältigt. Im Gegenteil, das Grundwasser ist so knapp, dass jetzt schon wieder Trinkwasserprioritäten gesetzt werden und eben gewisse andere Dinge, die für uns immer selbstverständlich waren, auf einmal nicht mehr gehen. Und das markiert sozusagen für mich so einen Wendepunkt. Also für mich war Wasser tatsächlich das Element, über das man sich in Mitteleuropa keine Sorgen machen musste. Und wir steuern jetzt eigentlich auf eine Situation zu, in der das Wasser so knapp oder geworden ist oder so verbrannt ist, dass wir nur noch wenig davon zur Verfügung haben und dass darum auch politische Kämpfe entstehen werden.
Ich beschreibe nochmal die Ausgangssituation, den Erzählrahmen. Hannah steht im Mittelpunkt des Romans. Die kommt zurück an den Ort ihrer Kindheit. Ihr Vater, ein in Vergessenheit geratener Schriftsteller, ist gestorben und sie wollte eigentlich nur eben das Erbe ausschlagen, sofort wieder abfahren. Aber sie findet in der Wohnung des Vaters, der ihr fremd geworden war, das Foto einer jungen Frau, die als Umweltaktivistin tätig ist. Und dann trifft sie eine alte Freundin, lernt deren Familie kennen. Und dann kann man sagen, glaube ich, ist sie so mittendrin in einem handfesten Machtspiel, wobei tatsächlich das martialische Wort Interessenkrieg dann schon besser passt, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Krieg der Interessen und es ist auch ein Krieg der Generationen, wenn man so will. Denn das Thema, vor dem Hannah steht als unfreiwillige Rückkehrerin in die Stadt ihrer Kindheit und Schulzeit, ist ja das Thema Erbe. Und die Frage, die natürlich auch dahinter steckt, ist die Frage, also einmal, was vererbt die Großelterngeneration an die Kinder und Enkelkinder, aber was sind auch sozusagen von der mittleren Generation, von meiner Generation und deiner aus, was hinterlassen wir für eine Welt, was hinterlassen wir für ein Erbe? Und wir sind ja, ich glaube, allenthalben konfrontiert mit einer jüngeren Generation, die auf einmal Fragen stellt, ökologische Fragen, moralische Fragen, aber auch politische Fragen. Und da fühlt man sich mitunter sehr hilflos oder auch ohnmächtig und ein bisschen auch schuldig, so geht es mir zumindest. Und das war auch ein Grund. Ich glaube, nicht nur das Thema Wasser hat sich politisiert, sondern auch das Verhältnis der Generationen zueinander.
Ich muss mal den Finger in eine Wunde legen. Wie stehst denn du zu der Ambivalenz, die sich hier ja auch ergibt? Die Generation Julia, 16 Jahre, ist nun auch seit Kindesbeinen an selbstverständlich mit Billigfliegern unterwegs. So viel, wie wir wahrscheinlich es nie mehr sein werden im Leben. Und ich zum Beispiel auch noch nie war. Verzicht gerade im Bereich Elektromobilität ist sowas wie ein Fremdwort und überhaupt ist da auch grenzenloser Konsum angesagt. Ist das nicht auch schwierig, wenn man das völlig ausklammert und sozusagen die Generationenlast nur auf die plus 50 Generation legt?
Ja, natürlich. Also ich finde, die Schuldfrage ist vielleicht nicht unbedingt die Frage, die einen wirklich weiterbringt. Ich glaube, wir sitzen und stehen in einem System, in dem es ja kaum Möglichkeiten gibt, sich so zu verhalten, dass man das mit Fug und Recht von sich sagen kann, ich lebe richtig. Also es gibt diesen berühmten Satz von Theodor Adorno und der lautet eben, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das stimmt. Es gibt natürlich, weil man kann im Falschen noch falscher leben. Also man kann natürlich relativ gesehen noch viel mehr schlimmer machen. Aber so richtig gut und so richtig richtig machen kann es natürlich im Moment keiner. Und das ist eben auch die große Frage, dass vor welchem Problem stehen wir und auf wie vielen Ebenen muss man dieses Problem angehen? Also auf der persönlichen durch die eigene Lebensführung, aber auch auf der kommunalen, der politischen, der auch protestlerischen Ebene. Und natürlich gibt es, gerade weil es so ein komplexes und vielschichtiges Problem ist, auch immer wieder Kurzschlüsse. Ne? Wenn man dann sagt, ja, Fridays for Future demonstrieren und danach sieht die Straße auch aus wie ein Müllberg. Heißt das, dass das Anliegen von Fridays for Future deswegen ein falsches Anliegen ist? Das sind ja die Fragen, die man sich stellen muss. Und selbst wenn eben viele Ambivalenzen, wie du es genannt hast, bestehen, muss man sich ja trotzdem die Gewissensfrage stellen, ob nicht an dem Thema was dran ist und ob man sich dazu nicht auch nochmal neu positionieren muss, so unbequem das vielleicht ist.
Absolut. Und all diese Fragen, die spielen rund um diesen See, den du beschreibst. Und ja, Wasser ist ja sowas wie dein Lebenselixier. Du hast schon viel über Wasser geschrieben, was es dir bedeutet, welchen Blick du in deinem neuen Roman Der brennende See darauf hast. Darüber sprechen wir gleich weiter hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Mein Vater hat früher immer gesagt, wenn man irgendwo ankommt, sollte man als erstes ins Wasser gehen. Das steht im neuen Roman Der brennende See von John von Düffel, der uns heute via Smartphone aus dem Spreewald zugeschaltet ist. John, stammt dieser Satz vielleicht sogar wirklich von deinem Vater? Sagst du ihn vielleicht zu deiner Tochter Greta und befolgst du das eigentlich auch selbst?
Also zunächst mal, der Satz stammt tatsächlich von meinem Vater, aber tatsächlich habe ich dieses Erbe von meinen Eltern übernommen und massiv gepflegt, kann man sagen. Ich bin tatsächlich nicht nur der Überzeugung, sondern ich habe es so oft erfahren, dass eigentlich die Strapazen einer Reise und das Ankommen an einem Ort mit dem Gang ins Wasser verbunden sind. Und natürlich gibt es auch Orte, wo das nicht möglich ist. Also ich will jetzt kein Dogma draus machen, aber ich glaube, wenn man das tut, wird man jedes Mal dafür belohnt. Und in gewisser Weise ist es vielleicht auch nochmal kein Zufall, sondern es ist eine Art Einordnung des richtigen Verhältnisses zum Körper. Man fühlt sich auf einmal auch mit der Landschaft, mit der Umgebung ganz anders verbunden, insbesondere wenn es offene Gewässer sind. Und insofern, glaube ich, kann man beim Schwimmen nicht viel falsch machen.
Du hast mal gesagt, dass du an deinen vielen verschiedenen Wohnorten, an denen du gelebt hast, dich immer eher als zugeschwommener, denn als zugezogener gefühlt hast. Wie lange hältst du es aus, ohne irgendwo schwimmen zu gehen?
Ja, also die Maximalzeit des Schwimmverzichts liegt bei etwa 3 Tagen. Dann werde ich wirklich ungenießbar. Und wenn ich von einer Reise zurückkomme und meine Familie mir ins Gesicht sieht mit dem Koffer in der Hand, dann sagen die auch meistens schon, geh gleich ins Wasser, geh gleich in den See. Danach bist du dann ein Mensch. Und ich bin tatsächlich auch, wenn ich geschwommen habe, viel balancierter, viel ausgeglichener. Also es macht mich schon zu einem besseren Menschen.
Du warst ja schon mal auf dem Wege, Leistungsschwimmer zu werden. Kannst du denn auch einfach mal Genusskrauler sein oder ist die Badehose dann doch sowas wie deine Kampfmontur?
Also ich habe tatsächlich lange gebraucht, um mir diesen Wettkampfimpuls, diesen verbissenen Wettkampfimpuls abzutrainieren. Das war tatsächlich die Zeit auch, wo ich damit leben musste, dass ich mich als Enttäuschung empfinde, dass ich eben denke, bei mir geht es irgendwie auf dem Thema Zeit und Leistung und Schnellschwimmen nicht weiter. Und insofern habe ich eigentlich vom Kompetitiven, vom Wettbewerbsgedanken Abschied genommen und tatsächlich auch versucht, für mich die Poesie oder Schönheit, das Ästhetische am Schwimmen zu entdecken. Ich gebe aber auch zu, dass wenn man mich herausfordert, sei es in der Schwimmhalle oder im Baggersee, dann lege ich auch gerne nochmal einen Zacken zu. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich eher inzwischen der Soloschwimmer geworden.
Ich wollte gerade fragen, was sollten Badende unbedingt beachten, wenn ihnen John von Düffel entgegenkommt im See?
Ja, meistens muss man da gar nicht lange Überzeugungsarbeit leisten. Das sieht man schon, wenn da so eine Welle auf einen zukommt, ist es, glaube ich, ratsam auszuweichen.
Dein Haus- und Hofsee ist, glaube ich, der See am Stern in Potsdam, oder? Ist ja so ein Baggersee. Was macht den zu eben demselben, zu einem Haus- und Hofsee oder Leib- und Magensee?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Nähe und nicht Schönheit. Ich bin auch jemand, deswegen auch der brennende See, auch dieser See im Mittelpunkt des Romans, ist kein schöner See, sondern eben eine Kiesgrube, die auch deutliche Zeichen noch hat, einer Kiesgrube mit Aufbauten von Röhrenleitungen und Baggern etc., sodass man wirklich sagen kann, es ist eine Kunst, diesen See zu lieben. Und so ist es eigentlich auch bei meinem, wenn man so möchte, Haussee. Der Baggersee am Stern hat eigentlich keinen echten Namen. Das ist so eine Art Wortschöpfung aus der Hefe des Volkes, wenn man so möchte. Der Stern selber ist kein wunderschöner Ort, sondern es ist eine Siedlung mit lauter Plattenbauten. Und an dem See bin ich der Einzige ohne Tätowierung, werde deswegen auch immer wieder schräg angeguckt und auch der Einzige ohne Hund. Und insofern kann man sich ein bisschen vorstellen, also wenn man da nicht im Wasser ist, fühlt man sich sehr fremd. Aber da ich mich dem Wasser sehr nah fühle, ist das mein See. Und der Grund dafür ist einfach, es ist Grundwasser, wie bei vielen Baggerseen. Kühles Wasser, auch im Sommer eben nicht zu heiß. Und deswegen bin ich da oft auch der einzige Schwimmer. Und das ist ein Grund genug.
Ich habe mir den See mal angeguckt im Netz. Die Bilder sprechen für sich. Aber man sieht auch ein Foto mit dem Schild, das ist kein Müllplatz. Also dass Menschen immer das, was sie eigentlich schätzen, eigenhändig zerstören, ist ja so ein Phänomen, das man sich kaum erklären kann. Und Müll spielt eben auch in deinem Roman eine große Rolle. Würdest du dein Buch als Umweltroman bezeichnen?
Ja, also das kann man sagen. Es ist vielleicht auch sogar nochmal ganz wichtig hinzuzufügen, dass er nicht eine Art Umweltschreckensszenario beschreibt, sondern tatsächlich das gestörte Naturverhältnis, das wir im Moment haben. Ich denke, die Müllreste, die man an Seen findet, an Flüssen findet, die man inzwischen übrigens auch Corona-bedingt in den Wäldern findet, weil so viele Leute gemerkt haben, wir können nicht wegfahren, also gehen wir in die Natur, machen da ein schönes Picknick und was bleibt übrig? So viel Müll in den Wäldern wie noch nie. Das sind Befunde, da kann man im Einzelnen sich drüber ärgern, aber insgesamt markiert es ja ein gestörtes Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Mhm. Und das ist für mich sozusagen eigentlich das große Thema, übrigens auch das große Thema von Corona, wenn wir uns angucken, dass sozusagen die Welt gewissermaßen eine Art von Lungenentzündung hat, die Wälder brennen, die Menschen können nicht mehr die gleiche Luft atmen, dann zeigt das eigentlich, dass wir an dem Punkt der Entfremdung angekommen sind, der uns auch langsam als soziale Wesen oder als kulturelle Wesen anfängt zu zerstören. Und das ist, glaube ich, schon ein Extrem. Und ich glaube, dass der Weg der Besserung nur über ein richtigeres Naturverhältnis zu schaffen ist.
Wenn wir bei dieser Metaphorik schon mal sind, dann gucken wir mal auf die Fieberkurve auch der Welt oder des Erdklimas. Der See ist ja in deinem Roman auch eben nicht nur eine bloße Kulisse, sondern der hat wirklich eine tragende Rolle, wie das Wetter auch. Und jedem Kapitel vorangestellt ist immer die Wettervorhersage des Tages. Und wir lesen immer, es wird täglich heißer und wir sind erst im April. Und wenn eine Wolke auftaucht, dann ist das auf jeden Fall eine Rauchwolke von irgendeinem Brand, der durch die Dürre entstanden ist. Das ist eine sanfte Apokalypse, das Buch, dachte ich beim Lesen. Hat dich das eigentlich auch runtergezogen beim Schreiben?
Also die Wetterberichte sind allesamt Originalwetterberichte aus den Jahren 1819. Und die Brände sind leider auch reale Brände. Also es gab tatsächlich eine Szene im Roman, die eine Demonstration von Fridays for Future beschreibt, im Zuge eben von so großen Waldbränden, dass die Polizei daran denkt, diese Demonstration aufzulösen, weil die Luft so schlecht geworden ist. Das ist Realität. Das kann man sich, glaube ich, auch gar nicht ausdenken. Weil wenn die Luft so schlecht ist, dass man sie nicht mehr atmen kann, dann erübrigt sich ja eigentlich das Demonstrieren fürs Klima, weil sich die Frage jedem aufdrängt, der nur vor die Tür tritt. Aber das ist real passiert. Also es gab im letzten Sommer in Berlin eben im Umland so starke und rauchentwickelnde Brände, dass eben bei einer Fridays for Future Demo im Zentrum von Berlin über Evakuierung laut nachgedacht wurde. Mhm. Und das heißt also, das sind keine Erfindungen. Die Negativität, die damit zusammenhängt, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Meine Erfahrung ist, dass sie sich nur durch eine Art Gemeinschaftlichkeit lösen lässt. Ich glaube, jeder Einzelne trägt an diesem Klimathema, Umweltthema viel zu schwer. Und das Einzige, wie man sich helfen kann, ist, indem man sich mit anderen zusammentut und vielleicht auch nicht gleich die allergrößte Frage der Welt versucht anzupacken, sondern eben so einfache Fragen. Also wie rette ich den Baggersee vor meiner Haustür? Wie gestalte ich den Verkehr in meiner Straße? Wie viel Auto, wie viel Fahrrad, wie viel Fußgänger will ich vor meiner Haustür? Und das sind ganz konkrete Fragen, die im Übrigen, selbst wenn sozusagen die ganze Welt irgendwann demnächst untergeht, hat man doch ein kleines Stückchen Lebensqualität geschaffen. Und ich glaube, dass sich dafür zu kämpfen lohnt. Und ich glaube auch, dass es ein erster Schritt in Richtung einer Antwort auf die Frage, wie lebe ich, richtig ist.
Es geht um Wolken, Wind und Wetter in deinem neuen Roman, Der brennende See. Auch um familiäre Beziehungen, um Kinder, die sich um ihre Eltern sorgen oder die gegen sie rebellieren. Was du für ein Kind und Heranwachsender warst, das werden wir gleich ein wenig erkunden. Ich stehe am Ufer der Gesprächszeit auf Bremen 2 und winke und schon kommt wieder unser Gast, der Schriftsteller und Wassermann John von Düffel, herangeschwommen. Der kleine Wassermann von Ottfried Preußler gehörte zu den absoluten Lieblingsbüchern meiner Kindheit. John, kanntest du den auch?
Ich habe ihn tatsächlich erst als vorlesender Vater wieder entdeckt und hatte aber tatsächlich eine sehr intensive Preußler-Erfahrung mit Krabat und der Mühle am schwarzen Wasser, weil ich auch tatsächlich an einem Fluss aufgewachsen bin, zeitweise, der sehr schwarzes, dunkles, unheimliches Wasser hatte. Und da hat mich der Ruf der Raben, kommt zur Mühle am schwarzen Wasser, das hat mich sehr begleitet. Also ein Preußler-Echo gab es bei mir auch.
Das müssen wir mal eben so ein bisschen sortieren. Du bist ja 1966 in Göttingen geboren, aber es gab auch eine Zeit, wo du in Nordhessen, ich glaube, bei deinen Großeltern gelebt hast. Und dieser Fluss oder zwei Flüsse, die da waren, Orpe und Diemel, die haben dich sehr geprägt.
Ja, das waren genau die Flusslandschaften meiner Kindheit. Und diese Flüsse verlaufen sehr lange Zeit parallel, zumindest in der Gegend, wo meine Großeltern gelebt haben. Und das war schon ein von Wasser eingefasstes Land. Und das eine war das Wasser der Angst, der Unheimlichkeit. Das andere war das Wasser, in dem man schwimmen gelernt hat und geplanscht hat. Und das ist eine Wasserwelt gewesen, die mich sehr geprägt hat.
Ja, und bezeichnenderweise war da ja auch eine Papierfabrik. Also das sind genau die beiden Elemente, die in deinem Leben einfach bestimmend sind.
Ja, tatsächlich. Also inzwischen, nachdem ich das so lange abgestritten habe, kann ich es ja eigentlich auch zugeben, dass der erste Roman vom Wasser, der an diesen Flüssen spielt, und die haben eben im Roman auch genau die Namen, die sie haben. Also die sind in der Wassergeografie original. Und es gibt dort diese Papierfabrik, die vor vielen, vielen Jahrzehnten meinen Großeltern mal gehört hat und in der ich auch als kleiner Stöpke rumgelaufen bin und die Leute bei der Arbeit gestört habe. Und das war sozusagen tatsächlich der biografische Humus dieses Romans, der ansonsten natürlich auch teilweise frei erfunden oder frei erfunden erinnert ist. Aber das war sozusagen genau diese, waren genau diese zwei Elemente, Papier und Wasser, die da mir in die Wiege gelegt wurden.
Ja, und stimmt das, dass dein Urgroßvater oder Ururgroßvater ertrunken ist in einem der Flüsse?
Ja, das stimmt, ja. Das ist, also das sind so die Geschichten, die mir als Kind erzählt wurden, und ich habe sie ja auch als Erzählungen der Mütter und Großmütter in dem Roman gekennzeichnet. Also das ist sozusagen eine Art Kindheitsecho in Teilen. Aber wie ich dann erfahren habe und dann nach dem Buch auch nochmal zugetragen bekommen habe, sind ganz, ganz viele von diesen märchenhaften Geschichten tatsächlich wahr.
Da hieß du, nehme ich an, als du noch als kleiner Pöks da rumgestapft bist zwischen den Flüssen und in der Papierfabrik, Johann, denn das ist dein Taufname. Und du wurdest erst in Nordirland, wo ihr gelebt habt, der John, der du heute bist. Ist das so?
Das ist so gut recherchiert, kann ich nur sagen. Allerdings war ich schon im Alter von 2 Jahren in Irland. Also eigentlich, als ich sprechen konnte, wurde ich immer schon von allen John genannt. Und in gewisser Weise war neben dem väterlich-mütterlichen Deutschen auch das Englische dann gleich meine zweite Sprache. Und in Irland haben mich dann alle John genannt. Und als ich dann zurückkam, haben mich auch dort am Ort, also bei meinen Großeltern insbesondere, die Leute damit aufgezogen, dass ich ein halber Engländer bin. Und mein Bruder ist dort auch geboren. Also insofern ist es tatsächlich eine sehr tupfenhafte Biografie.
Das war in Nordirland eigentlich, in Londonderry oder Derry habt ihr gelebt, weil dein Vater eben als Anglist und Literaturwissenschaftler dort eine Stelle hatte an der Uni. Ist das auch der Grund dafür, dass du vielleicht nicht den Ottfried Preußler schon als Kind vorgelesen bekommen hast? So, hast du da irische und englische Kinderbücher oder mit was für Büchern bist du aufgewachsen?
Naja, es ist tatsächlich so, dass in dieser Zeit war Londonderry oder Derry, wie die Iren sagen, Londonderry ist ja schon gewissermaßen britischer Imperialismus, wenn man so möchte, ja, war eine Stadt und eine Universität, zu der man nicht unbedingt gehen wollte, was einer der Gründe war, warum dort einer der Jobs vakant war, den dann mein Vater übernommen hat. Und war eigentlich eine Zeit der Unruhen. Und meine Erinnerungen an diese Zeit sind eigentlich eher, dass ich mit anderen Kinderbanden durch die Gegend gezogen bin und Telefonzellenscheiben eingeworfen habe oder die Bobbys versucht habe zu ärgern. Also das war schon ein bisschen anarchomäßig. Da war Ottfried Preußler und eine gediegene Kindheit in Deutschland noch ziemlich weit weg.
Du bist sozusagen, weil ihr so viel umgezogen seid, auch dann in die USA, ein umgezogenes Kind vor allem. Und wie ich jetzt lerne, auch ein sehr ungezogenes Kind gewesen. Aber ihr wart ja noch, glaube ich, in South Dakota. Und wie war denn das überhaupt, als Kind immer wieder in neue kulturelle Zusammenhänge gesetzt zu werden, in fremder Umgebung zu landen? War das aufregend und toll oder eher beängstigend und verunsichernd?
Im Nachhinein ist es sicherlich aufregend und toll, und es war vielleicht auch momenthaft toll, aber die Verunsicherung ist natürlich erstmal größer, zumal, glaube ich, jedes Kind und auch auch Anarcho-Kinder, die umgezogen sind, selbst die brauchen eine Ordnung und sei es nur, um gegen sie zu rebellieren. Und dann war es tatsächlich erstmal eine Unstetheit und auch Unruhe. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum ich tatsächlich an jedem Ort zunächst mal das Wasser gesucht habe. In North Dakota war der Missouri, da war ich mit meinem Bruder die meiste Zeit. Wir haben dort alles machen können. Das war natürlich auch eine Tom Sawyer-haft wilde Zeit, auch wenn es nicht der Mississippi war. Und das war dann für mich immer der Fixpunkt. Ich habe immer den Fluss, das Wasser, den See oder das Meer gesucht und da habe ich mich dann auch wieder heimisch fühlen können. Aber eigentlich war es so, dass wenn ich wohin kam, war der Gedanke an den Abschied schon wieder sehr nah und auch die Vorsicht, entsprechende Bindungen einzugehen, weil man wusste, irgendwann kommt ein Punkt, wo man sich wieder trennen muss und dann traut man sich einfach nicht so richtig.
Du bist ja dann in Oldenburg eingeschult worden, hast da auch das Abitur gemacht. Warst du in der Schule dann sowas wie der Exot mit deinen Auslandserfahrungen?
Also ich war vor allen Dingen immer der Jüngste und insofern habe ich gar nicht gefragt, ob ich Exot bin, sondern ich war froh, wenn sozusagen die Klassenkeile über mein Haupt hinweggingen. Und ich hatte eigentlich eine tolle Zeit, weil immer die Schule, die ich dann in Oldenburg weiterführend besucht habe, war das Gymnasium Cäcilienschule. Und das war eigentlich eine Mädchenschule. Und es war die schönste Zeit für mich, zumindest im Schulzusammenhang, weil dann die Klassenkeile weniger wurden und man so mit 3, 4, 5 Jungen hauptsächlich dem anderen Geschlecht gegenüber saß. Und das zumindest eine tolle Pubertät.
Du hast ja in Oldenburg auch, glaube ich, kann man sagen, durch die Eltern deine Liebe zum Theater entdeckt. Es gab ein Abonnement am Staatstheater, dann fuhr man auch schon mal nach Berlin, um Inszenierungen an der Schaubühne zu sehen. Und du bist am Theater gelandet, deine Frau hast du am Theater kennengelernt, Katja, Maskenbildnerin. Mhm. Wie verträgt sich eigentlich der trubelige Betrieb des Theaters für dich mit der Ruhe, die man zum Schreiben braucht?
Ja, eigentlich sind es, wie du sagst oder andeutest, totale Gegensätze. Und genau diese Gegensätze machen einander erträglich, will ich mal sagen. Also wenn man so möchte, für ein reines Schriftstellerleben in totaler Abgeschiedenheit auf einer Berghütte, Jahre an einem Buch sitzend und dann vor die Welt treten, dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann mich wahnsinnig gut konzentrieren und arbeite auch gerne mal 5 bis 6 Stunden am Stück alleine vor mich hin. Aber ich bin auch jemand, der gerne zusammenarbeitet, der sich mit anderen austauscht, der mit anderen auch gerne was erfindet und im Dialog was entwickelt. Und insofern ist es tatsächlich so, dass es eher Ergänzungen sind oder Gegenwelten. Und dass nach einer gewissen Einsamkeit des Schreibens diese kollektive, kreativ-kollektive Arbeit im Theater toll ist. Und wenn man das dann eine Weile gemacht hat, denkt man wieder, aber irgendwo würde ich gerne diesen einen Gedanken für mich alleine mal zu Ende denken und dann ist wieder das Schreiben gut. Das klingt jetzt wie so eine Art Perfect Match oder so eine ganz wunderbare Konstellation, die muss man sich aber immer wieder dazu auch machen, weil natürlich sind beide Kunstformen mit einem gewissen Absolutheitsanspruch versehen. Das Theater will einen ganz und die Literatur will einen auch ganz. Und manchmal wird man auch dazwischen zerrissen oder zerrieben. Aber wenn es gelingt, dann sieht es sich gut aus.
Dein Leben wird heute von den 3 großen Bs bestimmt. Baden, Bühnen, Bücher. Man kann auch sagen, Schreiben, Theater, Wasser, Lehren bildet sowas wie der Viersatz deines Lebens. Und der liefert noch genügend Stoff zum Reden für die Gesprächszeit auf Bremen 2. Der Schriftsteller John von Düffel ist unser Gesprächsgast auf Bremen 2. Dein ungeheures Pensum an schöngeistiger Arbeit, John, zieht sich wirklich durch dein ganzes Leben, angefangen vom Theater, dem Lesen, dem Schreiben, dem Übersetzen, Bearbeiten von Weltliteratur. Studiert hast du ja Germanistik und Philosophie, mit Anfang 20 über Hegels Erkenntnistheorie promoviert. Wie bitte kam da eigentlich die Volkswirtschaft ins Nebenfach?
Ja, es war tatsächlich so, dass ich dachte, die politische Ökonomie, wie Volkswirtschaft früher hieß, und die Philosophie, die gehören eigentlich zusammen. Und ich hatte mal den verwegenen Gedanken als Student, Anfänger, dass ich vielleicht das Kapital von Karl Marx neu schreibe. Ich habe es nicht getan, keine Angst. Aber ich habe gedacht, dass ich vielleicht, um die Welt der Gedanken zu verstehen, auch ein bisschen die Welt der Wirtschaft verstehen muss. Allerdings war das, wie sich dann herausstellte, doch eine etwas zu große Überschätzung der Volkswirtschaft. Also ich glaube, die sogenannte Makroperspektive auf das Wirtschaften ist doch eine mit ganz, ganz vielen Fehlerquellen und Unschärfen. Und insofern habe ich da leider nicht so wahnsinnig viel gelernt.
Du hast aber unvorsichtigerweise mal erzählt, dass du mal 10 Tage in einem Wirtschaftsinstitut gearbeitet hast, in Schlips und Anzug und mit seriösem Auftreten.
Das stimmt, ja, in der Nähe von Frankfurt, in Eschborn. Und ich möchte diese Zeit nicht missen, aber die hätte auch nicht länger als 10 Tage sein dürfen.
Also du hast es als Feldforschung betrieben.
Genau, und ich bin ja von Grund auf ein neugieriger Mensch und muss auch sagen, das Arbeiten und Leben der anderen ist für mich etwas, was mich sehr interessiert. Und vielleicht hätte ich ohne diese 10 Tage auch es nie gewagt, einen Roman Ego über Wirtschaftsberater, über so Consulting-Leute zu schreiben. Und die habe ich damals ja nicht nur erlebt oder recherchiert, sondern ich habe das ja auch getan mit dem verwegenen Gedanken, vielleicht das zu werden. Und ich bin froh, dass diese Lebensalternative sich nicht gesetzt hat.
Du hast ja, das kann man vielleicht auch nochmal einfach erwähnen, deine ersten schriftstellerischen Schritte als Hörspielautor bei Radio Bremen gemacht, Anfang der 90er Jahre. Und weil dein erstes Hörspiel hier bei Radio Bremen gesendet wurde, sitze ich sozusagen an der Quelle deiner Informationsaltlasten, lieber John. Und ich habe ein wunderbares Schreiben von dir an die Hörspielabteilung gefunden, in dem du deine Bio-Bibliografie beschrieben hast und unter besondere Kennzeichen geschrieben hast, 2 Seelen wohnen in seiner Brust, die Schreibwut und die Legasthenie. Das war ein Witz, oder?
Ja, das war so ein bisschen ein Witz, aber auch nicht, also ist ein bisschen erfunden, aber auch nicht vollkommen erfunden. Also ich hatte als Kind mal die Schwäche E und I mal in der falschen Reihenfolge zu schreiben. Und mein Vater und auch manche Lehrer hat das sehr verunsichert und manchmal passiert mir das auch heute noch, aber es hat mich sozusagen vom Formulieren nie abgehalten und auch die Lehrer haben dann irgendwann gesagt, also so wie der fabuliert, müssen wir uns über E und I keine Sorgen machen.
Ich muss mal kurz erklären für die Hörer, die jetzt erst einschalten oder die sich wundern, dass es so kleine akustische Lücken gibt. Das liegt an der Internetverbindung. Wir sind mit John von Düffel in den Spreewald hinein verbunden, da ist er nämlich zurzeit. John, wir haben ja über deinen neuen Roman, Der brennende See, schon gesprochen und du hast vorhin auch ein bisschen erklärt, worum es dir da geht. Also dieses wirklich brennende Thema, nämlich die Grundwasserknappheit, die Dürre, der Klimawandel, dass wir das alle schon bemerken, was wir vor 10 Jahren noch nicht unbedingt sehen wollten oder auch noch nicht gesehen haben. Hast du den Eindruck, das Gefühl, die Überzeugung, dass du mit Literatur etwas verändern kannst? Also hast du diesen Roman auch deswegen geschrieben, weil du diesen Impuls hattest, du müsstest dich diesem Thema einfach mal widmen, auch literarisch annähern, um vielleicht bei Lesern etwas auszulösen?
Also ich glaube, dass sich die Literatur tatsächlich verändert, dass sich in meinem Fall zum Beispiel das Thema Wasser politisiert hat oder das Thema Familie durch den Generationenkonflikt eben jetzt auch ein politisches Thema, ein moralisches Thema geworden ist, dass Dinge, die effektiv passieren, Veränderungen vor unseren Augen. Und ich glaube, die Aufgabe der Literatur ist, für diese Veränderungen eine Sprache zu finden. Das hat nichts zu tun mit engagierter Literatur im Sinne von, dass man Leuten die eigene Meinung aufdrücken möchte, sondern das hat damit zu tun, dass sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit vor unseren Augen eine Veränderung abspielt, die nicht aufhören wird, sondern die immer weitergehen wird. Und dafür haben wir keine Sprache. Und ich glaube, die Sprachlosigkeit, mit der wir das alles gerade erleben, die findet sich zum Beispiel auch im Journalismus wieder, auch in der politischen Diskussion. Und dafür fühle ich mich als Autor aufgerufen, also Worte zu finden, die es möglich machen, zu sagen, was ist.
Und das war vielleicht nie wichtiger als heute. Und gerade als dein Buch rauskam, war nun Corona, Lockdown, nichts ging mehr. Absage der Buchmesse, der vielen Lesungen, auch in Oldenburg und Bremen. Wie hast du die Zeit empfunden, die dich ja auch in deinem anderen Beruf am Theater auf Null gebracht haben muss? War das eine neue positive Erfahrung oder die Schreckensphase schlechthin?
Naja, zunächst mal, glaube ich, für alle war es ein Schock und man muss sich da erstmal sortieren und man muss das auch erstmal akzeptieren für sich selber in all den Konsequenzen, die es für einen auch in all dem, was man sich so vorgestellt hat, geplant hat, gewollt hat, ist das schon mal ein großer Schlag ins Kontor. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, was erzählt uns das? Und mein Gefühl war zunächst mal eines der tiefen Verwirrung und Desorientierung, weil ich gedacht habe, die Klimadiskussion, die Art und Weise, wie wir uns zu unseren natürlichen Lebensbedingungen verhalten, wird die Diskussion der nächsten 10, 15 Jahre sein. Und das erste Gefühl war, auf einmal redet alle Welt nur noch von Corona und nur noch die Zahlen sprechen. Und vielleicht hört diese Diskussion so bald nicht auf und wir vergessen eigentlich diese Klimadiskussion, die keine Luxusdiskussion ist, sondern eigentlich eine fundamentale Diskussion darüber, wie wir leben wollen, wie wir mit der Natur umgehen wollen. Und inzwischen denke ich aber, dass sich das Bild wieder zurechtrückt und dass wir auch merken, dass Corona und Klima keine verschiedenen Themen sind, sondern es sind unterschiedliche Symptomatiken ein und desselben Themas. Und das ist tatsächlich, also was ich damit ganz konkret meine, ist, wenn der Mensch nicht in einer Weise auf die Natur zugreifen würde, dass es Arten in die Ecke drängt, dass Arten sterben, dass die Tiere sozusagen keinen Lebensraum mehr haben, dann würden diese Infektionen vielleicht auch nicht so überspringen, wie sie es jetzt getan haben. Aber das, da will ich gar nicht rumwissenschaftlern, sondern ich will nur sagen, dass es eben auch eine Art Zeichen ist dafür, dass wir unser Leben verändern müssen, um uns einfach auch den Veränderungen, die wir selber verursacht haben, anzupassen.
Du hast mal in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, ist lange her, gesagt, dass du so eine Art inneres Nomadentum empfindest. Wahrscheinlich zurückzuführen auch auf das viele Umziehen deiner Kindheit, ich weiß es nicht. Und dass du das eben mehr empfindest als das sogenannte Fernweh, was du für eine Erfindung der Tourismusindustrie hältst. Das ist wahrscheinlich eine Lebenshaltung, die dir jetzt auch zugutekommt, weil du nicht besonders unter den Reisebeschränkungen leidest, oder?
Ja, also ich denke, dass die Reisefreiheit natürlich bedeutet, dass man sich die Welt erobern kann, und ich will niemandem vorschreiben, wohin er zu reisen oder wohin er nicht zu reisen hat. Aber tatsächlich für mich ist sogar, und insofern ist es tatsächlich ein etwas älteres Interview, neben dem inneren Nomadentum, was ich glaube ich nie ablegen werde, ist sozusagen die Frage nach Wurzeln oder Verwurzelungen immer wichtiger geworden. Und um die Pointe zu bringen, ich kann es einfach nicht lassen, es können auch Wasserwurzeln sein. Also man kann auch im Wasser wurzeln, und das versuche ich. Das heißt, ich verbringe tatsächlich meine Ferien im Brandenburgischen.
Macht dich eigentlich das Schreiben über das Wasser glücklicher, als wenn du andere Romanthemen wählst, was du ja auch schon gemacht hast? Aber du hast sehr viel über das Wasser geschrieben und dir damit auch schon den Spitznamen Wasserdüffel weggeholt.
Also tatsächlich wird das Schreiben übers Wasser eher immer schwieriger für mich, weil ich möchte mich natürlich nicht wiederholen. Und insofern frage ich mich bei jedem neuen Satz, ist der neu genug oder anders genug, um ihn auch niederzuschreiben? Oder fange ich jetzt an, meine eigenen Doubletten abzuliefern? Das wäre nicht gut. Aber die Lage hat sich so stark verändert, dass man nicht zweimal über dasselbe Wasser schreibt. Und wenn man zum Beispiel auch das Thema Schwimmen betrachtet, man kann heute nicht mehr über das Schwimmen schreiben, ohne an die Ertrinkenden zu denken. Im Mittelmeer beispielsweise, aber auch jetzt diese vielen Todesfälle von Ertrinkenden in deutschen oder angrenzenden Gewässern. Und das heißt also, dass sich tatsächlich diese Themen immer wieder neu aufladen. Und man schreibt nicht weiter über dasselbe, sondern ist immer wieder mit einem ganz neuen Aspekt der Sache konfrontiert.
Ja, ich darf dir vielleicht als Beobachterin von außen sagen, dass dir das fantastisch gelungen ist bisher immer und in diesem neuen Roman nochmal wieder ganz neu. Und nicht nur dann, aber besonders nach der Lektüre deines Romans kann man sich eigentlich nur noch eine regenreiche Zeit wünschen, Wolken und Wasser vom Himmel. Sonnenanbeter werden mich nicht dafür lieben, aber vielleicht sich dann doch deinen Roman kaufen. Der ist im Dumont Verlag erschienen, geschrieben hat ihn John von Düffel, er heißt Der brennende See. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast, John.
Sehr gerne.
Und noch der Hinweis, am 9. September ist John von Düffel zur Lesung in Bremen im Wallsaal der Stadtbibliothek. Dann wird er seinen neuen Roman Der brennende See vorstellen. Das war die Gesprächszeit. Katrin Krämer bedankt sich fürs Zuhören.
Bremen 2 Gesprächszeit.